Ich denke, jeder kennt es, diese Verzweiflung, wenn man was Wichtiges sucht. Wir haben davon schon gehört vorhin und wir wissen, das kann ja allerhand so sein, was wir suchen. Das kann der Autoschlüssel sein, den man natürlich ausgerechnet dann vermisst, wenn man es eilig hat und dringend los muss. Manchmal sind es auch irgendwelche Dokumente, eine alte Rechnung, die man vorlegen soll vielleicht, Belege für die Steuererklärung oder ähnliches. Alte Fotos können es auch sein. Ein bestimmtes Werkzeug, was man nur sehr selten benötigt. Oder vielleicht auch die Lesebrille. Viel gravierender ist es allerdings, wenn es nicht nur Dinge sind, die man vermisst, sondern wenn man Menschen vermisst. Zum Glück ist es so, dass die meisten vermissten Fälle, die meisten solcher Fälle, sich doch innerhalb kürzester Zeit aufklären und als harmlos herausstellen. Dennoch ist die Anspannung in solchen Situationen natürlich enorm und die Sorge ist sehr groß. In unserem Predigtext heute, wir schauen hinein ins Lukas-Evangelium, da wird ein Kind vermisst. Ein Kind wird vermisst. Und es ist ein besonderes Kind, das plötzlich nicht mehr da ist. Es ist Jesus. Er ist verschwunden. Diese Geschichte, in der Jesu Eltern ihren 12-jährigen Sohn suchen und ihn dann im Tempel schließlich wiederfinden, ist gewissermaßen der Höhepunkt dieser Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu in Lukas 1 bis 2. Denn hier, in diesem Text, in dieser Geschichte, das sind die ersten Worte Jesu uns überliefert. Also die ersten Worte, die uns überliefert sind, die er gesprochen hat. Er hat sicherlich vorher gesprochen, aber die ersten uns überlieferten Worte von Jesus stammen aus dieser Geschichte. Und schon hier kommt sein persönliches Selbstverständnis sehr gut zum Ausdruck. Schon hier wird deutlich, was ihn ausmacht, wie er sich und seine Mission versteht. Wir machen das heute mal so, ich lese uns diese Geschichte fortlaufend, immer ein paar Verse und dann machen wir uns dazu Gedanken, was das bedeutet. Ein erster Gedanke, wenn Jesus uns verloren geht, und ich beginne mal mit der Geschichte, Vers 41 bis Vers 43. Es ist Lukas 2, Vers 41 bis Vers 43. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem. Und seine Eltern wussten's nicht. Also Jesus, er wächst auf in einer gläubigen Familie. Das wird deutlich dadurch, dass sie jährlich zum Passafest gingen, als ganze Familie. Das haben längst nicht alle Familien zur damaligen Zeit getan, sondern nur diejenigen, denen das ein besonders wichtiges Anliegen war. Doch wie steht Jesus? Und diese Frage, die stellt sich ja bei ihm genauso, wie sie sich heute im Grunde bei jedem jungen Menschen stellt. Wie steht Jesus selbst eigentlich zu dem Glauben? Schon in Vers 43 deutet sich an, dass Jesus hier ja sehr gut Bescheid weiß, dass er sehr gut über seine Bestimmung Bescheid weiß. Er wusste darüber Bescheid, seine Eltern hingegen offensichtlich ahnten sie nichts. Dort steht nämlich, als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten's nicht. Jesus weiß also, wo er hingehört, offensichtlich. Seine Eltern wissen es nicht. Sie sind, das wird ja auch im Fortgang der Geschichte sehr deutlich, sie sind sehr überrascht. Das ist schon erstaunlich, oder? Ich meine, diejenigen Menschen, die ihn am besten kannten, diejenigen Menschen, die auch hautnah miterlebt hatten, diese ganzen besonderen Ereignisse rund um seine Geburt, rund um Weihnachten, die 12 Jahre tagtäglich mit ihm zusammen waren, ihnen geht Jesus verloren. Sie ahnten nichts von alledem. Er ist plötzlich nicht mehr da und sie haben keine Ahnung, sie haben keinen Verdacht, wo er sich befinden könnte, warum er nicht mehr da ist. Sie haben keine Ahnung, weil sie sich nicht im Klaren sind, offensichtlich, über Jesu Bestimmung. Es wird deutlich an dieser Stelle, dass es eine Gefahr gibt. Es gibt die Gefahr, nah dran zu sein an Jesus, nah dran zu sein, gut Bescheid zu wissen über ihn, aber doch nicht dabei zu sein. Wir könnten auch sagen, also du kannst in einer gläubigen Familie aufgewachsen sein und das ist ein Vorrecht, das ist eine Chance. Du kannst schon als Baby im Kinderwagen hier in diese Gemeinde hineingeschoben worden sein oder vielleicht in eine andere Gemeinde. Du kannst dich auskennen in unserer christlich geprägten Kultur, vielleicht ein Experte sein in Kirchenmusik oder keine Ahnung, oder den frommen Büchermarkt rauf und runter kennen. Alles das kann auf dich zutreffen, ohne dass du dabei bist. Also du kannst wie Maria und Josef wirklich nah, hautnah dran sein und dennoch kann es dir passieren, dass dir Jesus verloren geht. Jetzt müsste das auch wieder da erscheinen. Ha. Man kann nah dran sein wie Maria und Josef und doch Jesus verlieren. Vor Jahren gab es mal diesen Werbeslogan, der fiel mir so ein in diesem Zusammenhang, mittendrin statt nur dabei. Ich glaube, es war ein Fernsehsender, der damit geworben hat, mittendrin statt nur dabei. Darauf kommt es an. Und darauf kommt es eben auch im Glauben an. Dabei zu sein, irgendwie nah dran zu sein, viel irgendwie so mitzubekommen, mitzuerleben, das ist nicht genug. Das reicht nicht. Du musst mittendrin sein, du musst mit Jesus verbunden sein, du musst ihn gefunden haben. Du musst wissen um seine Bestimmung. Du musst wissen um seine Bestimmung für dich. Die Frage ist nicht, ob du dich in der Bibel gut auskennst. Das ist sicher hilfreich, keine Frage. Die Frage ist auch nicht, ob du die deutsche christliche Kultur verinnerlicht hast. Natürlich ist es nett zu wissen, woher der Adventskranz stammt oder solche Dinge. Das ist eine gute, interessante Geschichte. Die Frage ist auch nicht, wie viele Jahre oder Jahrzehnte du schon Gottesdienste besuchst. Du musst wissen um Jesu Bestimmung, um seine Bestimmung für dich. Was hat er mit dir zu tun? Dass er gekommen ist, wie er später dann sagen sollte, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist Jesu Bestimmung. Das ist seine Bestimmung für alle Menschen. Und das ist auch seine Bestimmung für dich und für mich. Dass er dein persönlicher Retter und Erlöser sein will. Wir gehen ein bisschen weiter. Ein zweiter Gedanke, wenn wir uns von Meinungen treiben lassen. Wir könnten vielleicht auch sagen, von Vermutungen treiben lassen. Ich lese uns Vers 44. Sie, die Eltern, sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Also Jesu Eltern, die machen sich erst einmal gar keine Gedanken, die treten ihre Heimreise an und sie haben eine Vermutung. Sie haben eine Vermutung. Da damals ganze Dörfer so zusammenreisten, man ging dann zusammen los, man ging zusammen zurück in größeren Gruppen. Deswegen meinten sie, dass Jesus sicherlich unter diesen Gefährten, unter dieser Reisegruppe sich irgendwo aufhalten würde. Doch obwohl diese Vermutung ja ganz plausibel ist, sie ist ja völlig nachvollziehbar, die ist in sich stimmig, so gehen sie doch in die Irre. Sie suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten und es ist offensichtlich, jetzt habe ich zu weit geschaltet, glaube ich. Ha. Und es ist offensichtlich, ja, sie kommen dort nicht zum Ziel. Sie finden ihn nicht. So ist das. So ist das mit unseren menschlichen Meinungen und Vermutungen. Manchmal stimmen sie, aber wir können auch sehr oft daneben liegen. Nur weil etwas nachvollziehbar ist, weil etwas in sich stimmig ist, heißt das noch lange nicht, dass wir ans Ziel kommen. Na, mancher meint, er könne Jesus, den Schöpfer dieser Welt, in der Natur finden. Wenn ich nur durch den Wald spazieren gehe, diese beruhigende Atmosphäre, diesen besonderen Duft, und das ist ja etwas sehr Schönes, wenn ich das in mich aufnehme, dann fühle ich mich Gott ganz nah. Viele andere, die haben auch die Frage nach Gott ganz und gar fallen gelassen und sie suchen allgemein nach etwas, was ihnen Glück und Erfüllung im Leben bringt. Und sie meinen vielleicht, die Freiheit tun und lassen zu können, was man will, das führt zu diesem Ziel. Andere meinen vielleicht, dass es die finanziellen Spielräume sind, die uns dieses Glück bringen. Wieder andere meinen, es ist der Rückzug, ja, irgendwie so ins Privat-Persönliche, ins Familiäre, raus aus dieser schnelllebigen Welt. Besinnung auf den eigenen kleinen Kreis, nichts mehr hören wollen von dieser ganzen schlimmen Welt, bloß weg von diesen Negativmeldungen. Das vielleicht der Schlüssel zur Erfüllung. Und was auch immer da so der eigenen Philosophie entspricht, was uns vielleicht anspricht, man strebt dann dem nach, von dem man selbst meint, dass es zum Ziel führt. Wir meinen, es würde zum Ziel führen. Mal so wie Josef und Maria Jesus nicht finden, weil sie sich von ihren Meinungen treiben lassen, ganz genauso werden wir Jesus nicht finden, wenn wir uns nur von unseren Meinungen und Vermutungen bestimmen lassen. Es liegt ja auf der Hand. Also wer nur nach Materiellem strebt, der wird früher oder später merken, dass das doch in den großen Krisen des Lebens nicht wirklich trägt, nicht wirklich durchträgt. Dasselbe gilt für den, der vielleicht auf Komfort und Gemütlichkeit setzt oder die eigene Gesundheit. Auch das sind Dinge, die zerbrechlich sind. Und Jesus lässt sich selbst nicht durch religiösen Eifer, durch aufopferungsvolles Mithelfen an jeder Stelle finden. Lassen wir uns hier nicht von den Meinungen treiben, von unseren Meinungen, von den Meinungen um uns herum. Entscheidend ist doch, was sagt Jesus eigentlich selbst? Was sagt er denn? Was sagt er denn, wie wir ihn finden können? Was sagt er denn auch darüber, was letztendlich ein erfülltes Leben ausmacht? Deshalb schauen wir mal auf den nächsten Abschnitt. Hier wird nämlich deutlich, wie man Jesus tatsächlich finden kann und wie man ihm näher kommen kann. Ich lese uns weiter Vers 45 jetzt bis Vers 48. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Also wir merken, es dürfte eine echte Überraschung hier gewesen sein für die Eltern. Sie suchen Jesus, sie kommen irgendwann auf den Gedanken, wir müssen wohl zurück nach Jerusalem, er wird dort irgendwo hängen geblieben sein. Und dann finden sie ihn tatsächlich in Jerusalem. Sie finden ihn im Tempel. Sie finden ihn, wie er dort sitzt, mitten unter den Lehrern. Wie er ihn zuhört und wie er sie fragt. Schriftgelehrte und ihre Schüler, das war so üblich, sie saßen in der damaligen Zeit zusammen und sie stellten Fragen, die einen stellten Fragen und die anderen beantworteten diese Fragen. Und so entstanden sehr tiefgründige Lehrgespräche, echte Diskussionen, in denen der interessierte Zuhörer sehr viel mitnehmen konnte. Und dort in diesem Kreis befindet sich Jesus. Und wir merken hier, dass der Evangelist Lukas Jesus hier als einen Jungen uns beschreibt mit einem ganz besonderen Interesse. Als einen Jungen mit einem echten Hunger nach Gottes Wort. als einen Jungen, der begierig war, Gottes Wort besser zu verstehen, besser zu begreifen, das Wort Gottes richtig zu lernen. Ein Junge, der die Antworten der Lehrer, ja, wie so ein Schwamm aufgesogen hat und der in der Beschäftigung mit der Bibel die Zeit vergessen konnte. Er war ein Junge, der trotz seines noch jungen Alters schon erstaunliche Einsichten über die Zusammenhänge der Schrift hatte. Alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Aber Jesu Eltern, sie sind voller Unverständnis. Sie sind voller Unverständnis. Mein Sohn, sagt die Mutter, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Sie verstehen das gar nicht, warum Jesus hier bei den Lehrern im Tempel sitzt. Das ist ihnen ein Rätsel, warum er da sitzt. Sie wissen nur, unser Sohn, er war uns verloren gegangen. Wir haben uns echte Sorgen gemacht. Warum? Wozu das Ganze? Nun, wir fragen natürlich, was sagt uns diese Begebenheit? Was sagt sie uns? Wir sehen, dass wir Jesus finden können, wenn wir ihn am richtigen Ort suchen. Jesus lässt sich finden, wenn wir ihn am richtigen Ort suchen. Wir können ihm begegnen, wenn wir sind, wo er ist. Wir können ihm begegnen, wenn wir uns dem widmen, was auch ihm wichtig ist. Und was das Wichtigste ist, was Jesus das Wichtigste ist, wo er auch zu finden ist, das zeigt uns diese Szene ja hier sehr anschaulich. Jesus ist im Tempel. Nun, wir müssen nicht in den Tempel nach Jerusalem gehen, den gibt es ja auch nicht mehr. Jesus ist im Tempel. Warum ist er dort? Er ist im Tempel, weil ihm Gott und sein Lob wichtig sind. Der Tempel ist schließlich der Ort der Anbetung. Der Tempel war dieser Ort, an dem Gottes Gegenwart war zu dieser Zeit. Jesus ist zweitens auch im Tempel, weil ihm Gottes Wort und seine Gebote ein Herzensanliegen sind. Gottes Wort will er besser verstehen. Er ist dort, um Gottes Wort zu lernen, um seine Gebote besser zu begreifen. Biblische Lehre, an die Schrift gebundene Ethik, diese Frage, wie lebe ich ein Leben nach dem Willen Gottes, das ist Jesus wichtig. Und drittens ist Jesus an diesem Ort im Tempel, weil er an Gottes Familie hängt. Diese Gemeinschaft mit denjenigen, die auch zu Gott gehören, die sich auch Gott widmen, seinem Wort widmen, ebenso Gottes Wort lernen wollen, ihm begegnen wollen, diese Gemeinschaft mit diesen Menschen, das ist ihm wichtig. Und das machen wir jetzt nochmal konkret, das vertiefen wir nochmal. Also, was ist Jesus wichtig? Wie können wir ihm begegnen? Wie ihm finden? Wir können Jesus im Lob Gottes, muss wahrscheinlich mehr hier in die Richtung, ne? Irgendwie heute, Batterie ist nicht gut. Heute ist da ein bisschen irgendwie, da, jetzt habe ich wieder zu weit. Jetzt wieder zu wenig. Ja, jetzt lassen wir das mal so. So ist gut. Also Jesus, ne? Er ist ja im Tempel. Er geht in den Tempel, weil ihm das Lob Gottes, weil ihm die Anbetung Gottes, weil ihm das wichtig ist. Die Anbetung unseres Schöpfers. Die Verherrlichung Gottes, diese Anbetung Gottes, das ist ja sein Geschäft. Das ist, was Jesus am wichtigsten ist. Wir lesen in Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und wir können Jesus finden im Lob Gottes. Und so stellt sich die Frage, suchen wir dort den Herrn? suchst du dort den Herrn. Suchst du den Herrn, indem du dich hineinbegibst in das Lob Gottes? Ist es dir so ein Bedürfnis, Gott zu loben? Ist Anbetung etwas, ja, was du versuchst, immer wieder in dein Leben hineinzubringen? Nimmst du dir Zeit dafür? Suchst du auch nach einer Form, nach einer Zeit, die für dich persönlich in deinem Leben, ja, passend ist, wie du das integrieren kannst in dein Leben? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, ob das zu Beginn eines Tages ist, dass du mit einem kurzen Morgenlob startest, sei es mit einem Loblied, ja, warum denn nicht? Man kann auch mal ein Lied singen oder vielleicht mit einem Lobgebet, dass man so in den Tag hinein startet und sagt, danke lieber Vater, dass du mir diesen Tag schenkst, dass du da bist. Ich lobe dich dafür, dass ich das weiß, dass deine Gnade auch an diesem Tag mit mir ist und ich mit deiner Gegenwart so rechnen darf. In das Lob Gottes gehen kannst du natürlich auch am Ende des Tages. Gott loben für das, was war, was gut war an diesem Tag. Vielleicht ist es auch eine Autofahrt, die dich anregt zum Lob Gottes. Wenn du mal so rausschaust in die Schöpfung, auf die schneebedeckten Berge jetzt, dann schalt doch mal das Radio ab. Musst dich ja nicht die ganze Zeit berieseln lassen, schalt es einfach mal ab und lass deinem Lob für diese Herrlichkeiten freien Lauf. Oder vielleicht, wenn du dich ausruhst nach dem Mittagessen bei einer Tasse Kaffee, nutz doch diese Zeit des Innehaltens am Tag, um Gott zu loben für diesen Moment, für das, was gut war an diesem Tag. Ganz egal, Hauptsache du kommst hinein in dieses Lob Gottes. Denn im Lob Gottes, in der Anbetung unseres Schöpfers, da ist Jesus zu finden. Da kannst du ihm begegnen. Er ist im Lob Gottes zu finden. Wir können aber Jesus auch im Studium der Schrift, in der Beschäftigung mit Gottes Wort finden, weil ihm das ein Herzensanliegen ist. Und Jesus es uns auch sagt. Johannes 5, Vers 39, die Schrift ist's, die von mir zeugt. Die Schrift ist's, die von mir zeugt. Sie berichtet von mir. In ihr lest ihr von mir, sagt Jesus. Doch das kannst du dich fragen, wie ist das eigentlich? Suchst du den Herrn auch in der Schrift, im Wort Gottes? Diese Haltung, ne, des zwölfjährigen Jesus, er ist ja wirklich noch jung, dieses zwölfjährigen Jesus, seine Haltung, Mensch, ich will mehr verstehen, ich will mehr begreifen von Gottes Wort, mehr Zusammenhänge sehen. Ist das eine Haltung, die auch auf dich zutrifft? Naja, vielleicht nicht ganz so. Manchmal kann es auch daran liegen, dass wir gar nicht so richtig reingekommen sind in die Bibel. Denn damit sich die Faszination der Schrift so richtig zeigt, da musst du oft ein bisschen tiefer graben. Erstmal ein bisschen dich hineindenken. Es ist wie bei einem Roman. Da musst du auch häufig erst die ersten 50 Seiten lesen, bis die Geschichte so richtig in Gang kommt. Und bis die Spannung dich packt. Bis sich das so ganz entfaltet. Und eine gute Gelegenheit, das vielleicht auch zu tun und die Faszination der Bibel ja erstmals oder vielleicht auch neu zu entdecken, das ist vielleicht ja auch die Bibelschule, ne? Am kommenden Wochenende. Könnte ja sein, dass das was für dich ist, dich da mal neu so hineinzubegeben. In jedem Fall ist es wichtig, da auch so hineinzufinden in das Studium der Schrift, denn in der Bibel, in Gottes Wort, ist Jesus zu finden. Hier können wir ihm begegnen. Und zuletzt, wir können Jesus auch in der Gemeinschaft von Gottes Familie finden. Wo zwei oder drei versammelt sind, sagt Jesus, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Eine klare Verheißung. Wie ist es da bei dir? Du bist heute hier oder du verfolgst diesen Gottesdienst und hast so Anteil, das ist schon mal eine gute Sache. Bist du denn darauf auch aus, mit Gottes Familie so verbunden zu sein, da so eingebunden zu sein? Wisst ihr, es gibt so viele Gründe auch, sich von Gemeinde zu distanzieren. Manche hat Verletzungen erlebt, Andere leiden vielleicht unter den Unvollkommenheiten der Gemeinde, die es ja auch gibt. Andere sind so stark eingebunden, dass kaum noch Zeit dafür bleibt. Und wieder andere sehen vielleicht gar keinen Nutzen, den Gemeinde für sie persönlich bringen könnte. Zu alledem kann man sehr viel sagen. Ich möchte nur eine Sache heute dazu sagen. Die Gemeinschaft von Gottes Familie ist trotz allem, und da gibt's ja auch Probleme, ne? Sie ist trotz allem der richtige Ort, um Jesus zu finden, um ihm zu begegnen. Willst du Jesus finden? Willst du ihm begegnen? Willst du nah an ihm sein? Dann sei auch dabei. In dieser Gemeinschaft der Familie Gottes, da ist nämlich Jesus zu finden. Da ist er mitten unter ihnen. Kommen wir zum letzten kurzen Abschnitt, wie wir Jesus folgen können. Und schaltet doch bitte ein weiter. Danke. Wie wir Jesus folgen können. Der letzte Abschnitt dieser Geschichte. Und er sprach zu ihnen. Jetzt kommen Jesu erste Worte. Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Hier sind sie, die ersten Worte Jesu. Und ersten Worten sollte man besondere Aufmerksamkeit schenken. Hier wird doch deutlich, was ist ihm wichtig, was ist besonders bedeutend für ihn. Und Jesus sagt, er beschreibt, was für ihn Priorität hat. Er beschreibt, was für ihn das Wichtigste ist. Und er sagt zu seinen Eltern, wisst ihr nicht, schalten wir einen weiter, bitte, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ich muss. Mit anderen Worten, ihr Lieben, es ist kein Zufall, dass ihr mich hier antrefft. Ich bin nicht aus Versehen hier hängen geblieben. Es ist auch in einem gewissen Sinne nicht meine Entscheidung, dass ich hier bin. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Wir haben hier das göttliche Muss, griechisch Dei, das wir immer wieder in den Evangelien finden, das wir immer wieder aus dem Munde Jesu hören. Ich muss. Im Lukas-Evangelium, das ist ganz interessant, da finden wir das zehnmal, dass Jesus sagt, ich muss. Nämlich immer dann, wenn es die gottgegebene Mission Jesu, dieser ganze Heilsplan Gottes erfordert. Wenn dieser ganze Heilsplan Gottes etwas zwingend erfordert, was Jesus tut, dann sagt er, ich muss. 10-mal im Lukas-Evangelium. Mal ein paar Beispiele. Er sagt zum Beispiel dann später, ich muss auch in den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes, denn dazu bin ich gesandt. Lukas 4, Vers 33. Dann noch ein bisschen später, der Menschensohn, Jesus spricht von sich, muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Lukas 9, Vers 22. Dann Lukas 19, Vers 5. Auch sehr spannend. Zachäus, steig eilend herunter, sagt Jesus, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss bei dir sein. Lukas 22, noch zwei Verse habe ich hier. Lukas 22, es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Es geht um die Kreuzigung zwischen den zwei anderen. Und zum Schluss Lukas 24, Vers 44, Jesus spricht wieder, es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Ich muss, ich muss, ich muss. Immer wieder, ich muss. Wenn es um Gottes Plan geht, wenn es um die Berufung geht, die Jesus zuteil geworden ist, um seine Berufung geht, um seinen gottgegebenen Auftrag geht, dann kennt Jesus keine Kompromisse. Wenn es um diesen wichtigen Auftrag geht, kennt er keine Kompromisse. Ich muss. Es ist Gottes Auftrag, es ist Gottes Berufung für mich. Ich muss und ich muss hier sein. Das göttliche Muss. Wenn es um Gottes Plan und seinen Auftrag geht, kennt Jesus keine Kompromisse. Gottes Willen, seine Berufung, das zu tun, das zu leben, wozu er gesandt wurde, das ist Jesu Priorität. Und seine Eltern? Vers 50. Sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Sie verstanden es nicht. Die Frage ist, verstehen wir das Wort? Verstehen wir, was hier gemeint ist? Jesu Reden vom göttlichen Muss macht deutlich, dass Jesus alles gibt, um seinen Auftrag auszuführen, um ihn zu erfüllen. Seine Berufung, Menschen zu retten, erlaubt keine Nachlässigkeit. Er muss im Tempel sein. Er muss dort sein, in der Gegenwart Gottes, um ausgerüstet zu werden. Er nimmt ja da noch zu, Vers 52 lesen wir das, ne, an Weisheit, Alter und Gnade. Er muss hier sein, um ausgerüstet zu werden. Jesus, und das zeigt sich bereits hier, knapp 20 Jahre vor seinem ersten Jahr öffentlichen Auftritt, wo er dann zu predigen beginnt, er gibt alles, um seinen Auftrag zu erfüllen. Um Menschen wie dich und mich, um Sünder zu retten. Er wird leiden müssen, er wird sterben müssen, er wird davon reden müssen. Alles das, damit wir Menschen hineinkommen können in diese versöhnte Beziehung zu Gott. Für diese gute Nachricht, für dieses Evangelium gibt Jesus von Beginn seines Lebens an alles. Das ist seine Priorität. Ich muss. Fragt sich zum Schluss noch, was ist unsere Priorität? Was ist unsere Priorität? Als erlöste Kinder Gottes können wir Jesus folgen, indem wir seine Priorität zu unserer Priorität machen. Wir folgen ihm, indem wir Gottes Berufung auch an die erste Stelle setzen, Gottes Berufung für uns. Später einmal wird Jesus darüber viel sprechen und er wird diese berühmten Worte sagen, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gottes Auftrag also an uns, ihn an die erste Stelle zu setzen, das ist nicht nur ein angemessener Ausdruck unseres Dankes für die Erlösung und was er uns sonst tagtäglich an Gutem tut, womit er uns beschenkt. Nein, Jesu Priorität auch zu unserer Priorität zu machen, das ist auch, das wird hier deutlich, ist auch der Weg zum Glück, zur Erfüllung, zu einem erfüllten Leben. Jetzt ist weg. Egal. Bin eh am Schluss. Um es kurz noch zusammenzubinden. Das Suchen bestimmt unser Leben. Das Suchen bestimmt unser Leben. Es ist ja immer wieder so, dass uns Dinge verloren gehen, die wir suchen müssen. Dass uns das Küchenmesser fehlt oder ein wichtiges Papier. Und das sind so Dinge, die bemerken wir meistens schnell. Wie ist es mit Jesus? Wie ist es mit ihm? Bei der nächsten Suche, vielleicht kannst du das so mitnehmen, bei der nächsten Suche, halt doch mal kurz inne und frag dich, wie ist es eigentlich mit Jesus? Ist er mir vielleicht auch verloren gegangen über die letzte Zeit? Sollte ich ihn wieder suchen? Sollte ich mich ihm wieder nähern? Und suche ich ihn auch dort, wo er sich finden lässt? Oder lasse ich mich von anderen Meinungen bestimmen? Wo suche ich eigentlich mein Glück und meine Erfüllung? Lasse ich mich hier von den gängigen Antworten treiben oder suche ich in der Nachfolge Jesu? Gemäß dieser Verheißung Jesu, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Amen.